herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Universum. Wir werden es nicht schaffen mit diesem.
Was hast du jetzt
gesagt?
Ruth und Universum.
In dem Ruth und Universum über das Universum reden, über Florian reden. Oh Gott, das wäre doch schlimm.
Genau. Ach,
ja, ich weiß auch nicht.
Ich und das Universum haben uns einmal ein paar Gedanken über dich gemacht, Florian.
War so zuversichtlich, dieses Intro dieses Mal hinzukriegen. Man könnte ja fast meinen, es ist Absicht, ja. Aber wir machen es nicht absichtlich falsch, das Intro in jeder Folge.
Ich habe mir auch gedacht, du hast so zuversichtlich geklungen.
Ja, aber es ist tatsächlich, vielleicht wird es ein Running Gag, aber eigentlich, wir sind wirklich unfähig. Das ist, glaube ich, die dritte oder vierte Folge hintereinander, wo wir das Intro nicht hinbekommen. Aber auf jeden Fall hat jetzt auf diese chaotische Weise die Folge Nummer 28 des Podcasts Das Universum begonnen. Das ist nämlich der Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum reden. Und zwar mit Ruth.
Und Florian.
Ja, schon, geht eh theoretisch. Aber das ist Folge 28 und es ist eine... Ja, Spezialfolge. Sie ist nämlich kürzer als sonst, weil wir diese Folge schon vorher aufzeichnen, weil ich nämlich gar nicht da bin, wo ich sonst bin, wenn ich Folgen aufzeichne und vor allem, wenn sie veröffentlicht wird, bin ich ganz woanders, dann bin ich nämlich auf Urlaub. Jawohl.
Hurra!
Das heißt, ich bin gar nicht da, wenn ihr das hört, ich bin irgendwo anders, es sei denn, ich bin zufällig gerade da, wo ihr seid, wenn ihr das hört, das wäre ein Zufall, aber deswegen...
Ich finde, das passt sehr gut zum Universum. Nichts ist so, wie man denkt. Und alles ist eigentlich woanders, wenn man sieht und irgendwie im Nachhinein und überhaupt.
Ja. Aber wie gesagt, darum gibt es jetzt hier eine kurze Folge, die wir nutzen, um den Urlaub zu überbrücken. Das wird auch in den nächsten paar Folgen noch so sein, weil dann Ruth irgendwann Urlaub macht. Ja, aber wir haben trotzdem ein bisschen was zu erzählen. Ja, und ich habe mir eine schöne Geschichte rausgesucht, ja, die passt ein bisschen zu meinem Urlaub, ja, weil mein Urlaub wird darin bestehen, dass ich mit dem Fahrrad durch Österreich fahre. Ja, also das mache ich eigentlich fast immer im Urlaub. Ich setze mich auf mein Fahrrad und fahre ein bisschen durch die Gegend. Im letzten Jahr bin ich vom östlichsten Punkt Österreichs in Vorarlberg, vom westlichsten Punkt Österreichs in Vorarlberg zum östlichsten Punkt Österreichs gefahren, also einmal quer durchs Land. Und dann habe ich gedacht, das mache ich.
Wo ist der östlichste Punkt Österreichs? Im Seewinkel, oder?
Na, der ist am Dreiländereck da, Österreich, Ungarn, was ist da noch? Slowakei.
Slowakei.
Genau. Hinten im Burgenland ist das, also da oben am oberen Eck vom Burgenland. Also du musst da von Bratislava so ein kleines Stück runter und da ist er dann. Ah. Ist ganz nett. Also wie ich da war, hat es geschüttet, geregnet. Aber da ist so ein kleiner Skulpturengarten an dem Dreiländereck. Ja? Also da stehen so Kunst, steht da halt rum in der Landschaft. Sonst ist da nicht viel, aber mehr als am westlichsten Punkt, da ist gerade gar nichts. Auch ein Dreiländereck, Schweiz, Liechtenstein, Österreich. Aber da steht nur ein Stein, das jetzt hier Liechtenstein ist. Also da gibt es keine Specials zum geografischen, außergewöhnlichen Ort.
Und sind das offizielle Bezeichnungen oder hast du dir das irgendwie so auf der Karte ausgesucht? Das muss jetzt der östlichste oder westlichste Punkt sein.
Die sind schon bekannt. Also wir haben die Geografie Europas durchaus schon verstanden und die Grenzen sind auch halbwegs festgelegt. Ja, also die sind schon fix. Also das ist schon fix, definitiv. Also ich weiß nicht, ob es irgendwo offiziell, also es da steht, ich glaube, am östlichsten Punkt steht, glaube ich, sogar. Ich weiß gar nicht, ob das da steht, aber ich weiß, das ist für Deutschland. Ja, da gibt es tatsächlich da war ich ja auch schon am östlichsten, westlichsten, südlichsten, nördlichsten. Ich war auch am höchsten, tiefsten und am Mittelpunkt von Deutschland. Und da sind die tatsächlich, also alle, die
Mittel von Ost, West, Nord, Süd oder Mittel von Hoch und Tief?
Jein, also am Mittelpunkt Deutschlands. Also Mittelpunkte sind schwierig, weil es gibt keinen...
Du meinst den Schwerpunkt, wenn man Deutschland auf einem Finger balancieren müsste?
Das ist eben genau das, was ich... Es gibt keinen eindeutigen Weg, um einen Mittelpunkt von so einem unregelmäßigen Ding wie einem Land zu bestimmen. Also du kannst es so machen, wie du gesagt hast, das ist ein Mittelpunkt. Dann kannst du auch einfach eine Linie ziehen, vom nördlichsten zum südlichsten, vom östlichsten zum westlichsten und schauen, wo die sich kreuzen. Das wäre eine zweite Möglichkeit. Ja, und dann kommt es drauf an, jetzt im Fall von Deutschland, ja, was machst du mit den Inseln, was machst du mit den deutschen Hoheitsgewässern und so weiter, nimmst du die auch noch mit rein. Also es gibt den ganzen Schwung, den Mittelpunkt der Deutschlands, ich habe halt den genommen, der mir am schönsten, am besten
der
gefallen
am Weg
hat.
Lag.
Ja. Aber wie gesagt, in Deutschland sind die mittlerweile auch der nördlichste Punkt, da stand, wie ich da war, noch kein entsprechender Marker, aber mittlerweile stehen an allen vier Punkten entsprechende Hinweise, dass das jeweils eben der östlichste, westlichste und so weiter ist. Gibt sogar, du kannst sogar dem Zipfelbund beitreten, wenn du möchtest.
Na, lieber nicht. Okay.
Das haben nämlich die Gemeinden, ja, also Sylt, für den nördlichsten, ich glaube Oberstdorf für den südlichsten, ich weiß gerade nicht, wie die für den östlichsten und westlichsten heißen, aber diese Gemeinden, die haben da so eine Tourismus-Dings, ja, also du kannst da, wenn du da hinkommst, dann kannst du dich quasi irgendwie abstempeln lassen, dass du dort warst, und wenn du dann irgendwie innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren in allen Gemeinden alle Stempel gesammelt hast, dann bist du halt in diesem Zipfelbund, weil du an den vier Zipfeln Deutschland warst, ja, und dann kriegst irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein Goodie-Bag oder sowas vom Tourismusverein.
Das ist so das Äquivalent zur goldenen Wandernadel.
So ungefähr, ja. Habe ich aber nicht. Also ich habe keine Stempel gesammelt und so. Aber ich bin die Jahre davor, wo ich in Deutschland gelebt habe, immer durch Deutschland geradelt, und jetzt habe ich gedacht, jetzt nehme ich mal Österreich, und habe dann noch Freunde in Vorarlberg besucht und habe gedacht, wenn ich schon dort bin, dann kann ich auch gleich zurückradeln, und wenn ich das schon mache, dann nehme ich wirklich gleich den westlichsten und den östlichsten Punkt. Also das war letztes Jahr. Und dieses Jahr habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich es andersrum und fahre nochmal quer durch Österreich, aber halt vom nördlichsten zum südlichsten. Das heißt, ich fahre hier von Baden, wo ich wohne, südlich von Wien, einmal rauf ins Waldviertel an die Grenze zu Tschechien. Da ist der nördlichste Punkt. Und
wo
dann,
genau?
Ach, irgendwo in der Landschaft. Bei Haugschlag, glaube ich, ist die Gemeinde, wo das dazugehört. Weiß nicht, da ist nicht viel. Golfplatz ist dort, sonst ist da, glaube ich, nicht viel. Und Wildnis. Mhm. Ja, und da fahre ich dann, also von da aus dann immer nach Süden. Einmal, das Problem in Österreich sind immer die Berge dazwischen. Ja, also irgendwie bei der Ost-West-Route habe ich über den Arlberg drüber müssen. Jetzt muss ich, glaube ich, weiß gerade nicht, wie der Pass heißt, wo ich jetzt drüber radel. Irgendwas mit S, aber Süden, fällt mir gerade nicht ein. Egal, irgendein Berg hat irgendwo über die Alpen.
Auf Semmering wird es ja wohl nicht sein.
Ja, auf den Semmering komme ich beim Rückweg vorbei. Aber es ist auf jeden Fall irgend so ein Pass, und dann lande ich halt in Kärnten. Da ist der südlichste Punkt, der südlichste Ort ist Eisenkappel, und von dem fährst du dann, kannst du nicht ganz zurückfahren, weil du dann halt irgendwie der südlichste Punkt halt wirklich in den Alpen ist, an der Grenze zu, was ist da unten, Slowenien. Da muss die letzten Kilometer muss er zu Fuß gehen, weil es halt wirklich mitten in den Bergen ist. Und dann radel ich wieder zurück über den Semmering in dem Fall, bis wie ich wieder zu Hause bin. Das ist so mein Vorhaben. Sölkpass, so heißt er, Entschuldigung, ist mir gerade eingefallen. Ja, so wie den Sölkpass werde ich radeln. Ja, und da bin ich jetzt gerade. Ich weiß gerade nicht, wo ich jetzt gerade bin. Ich glaube, irgendwo so. Ich glaube, ich bin gerade irgendwo am Sölkpass. Verdammt, jetzt strenge ich mich gerade an. Ja, ich glaube, es ist irgendwie so 8 Tage nach los. Ja, ich könnte gerade am Sölkpass sein irgendwo. Hoffentlich ist das Wetter gut. Es wäre scheiße, wenn ich da über auf 2000 Meter fahre ich darauf und dann wieder runter. Mhm. Da das Wetter scheiße wäre, wäre es doof. Ja, also drückt mal die Daumen, also hilft dir nichts mehr, ist so wie es ist.
Es ist schon passiert.
Genau, also. Ja. Aber diese Nord-Süd-Thematik, ja, die hat mich inspiriert zu der Geschichte, die ich jetzt kurz erzählen will. Und zwar geht es um die Orientierung, und da nutzen wir gerne die Sterne. Es ist leicht, sich am Himmel in Richtung Norden zu orientieren. Das wirst du als Planetariumsdirektorin vermutlich schon oft erklärt haben, und bist doch jetzt, also Bibi, erklär mal, wie man den Norden findet.
Den Polarstern?
Genau.
Ganz leicht. Vorausgesetzt, es sind keine Wolken am Himmel.
Gut, das setzen wir voraus.
Braucht man, alles was man braucht, ist der große Wagen. Mhm. Unser Lieblings, Moment. Asterismus.
Genau, brav.
Habe ich es hingekriegt?
Ja.
Yeah.
Kein Sternbild, sondern ein Asterismus.
Wenn wir den Sternenzug des großen Wagens vorstellen, ich verwende lauter Wörter, die ich in diesem Podcast gelernt habe. Nein, Asterismus kannte ich schon vorher, aber Sternzug war mir tatsächlich neu. Wir stellen uns den Wagen vor mit seiner Deichsel und seiner Kiste, die 7 hellen Sterne im Sternbild des großen Bären. Dann nehmen wir vorne sind die Pferde eingespannt in dem leicht gebogenen Teil, ne? Und die Kiste ist der Wagen, wo man drin sitzt. Und wenn wir die hintere Kante von dem Wagen hernehmen, die beiden Sterne, die die Hinterkante bilden, und diesen Abstand zwischen den beiden Hinterkanten, Wagen, Sternen, 5-mal geradeaus verlängern, kommt man genau zum Polarstern. Und der ist nicht wahnsinnig hell, okay? Erwartet euch keinen superhellen Stern. Ich weiß nicht warum, aber die meisten Leute glauben, dass der Polarstern sehr hell ist.
Ja, ich weiß nicht, ist das tatsächlich auch im Deutsch? Ich kenne das vor allem aus englischsprachigen Büchern, England, USA, dass da immer der Polarstern, da wird immer erklärt, dass der Polarstern nicht der hellste Stern ist. Also ich habe tatsächlich so im Gespräch noch nie irgendwo von jemandem gehört, dass man geglaubt hätte, das wäre der hellste Stern. Vielleicht ist das nur im englischen Sprachraum verbreitet.
Nein, es ist überall so.
Ah doch, okay, gut.
Ja.
Aber ist er nicht.
Ist er nicht, nein. Also er ist so mittelhell. Aber er ist, ja, ist der hellste Stern vom Sternbild des kleinen Wagens.
Er ist gut zu sehen, weil halt wenig alle anderen, die rundherum sind, sind halt nicht heller als der. Also er ist quasi der Chef von seiner Ecke im Universum, am Himmel.
Genau, aber der große Wagen ist heller.
Ja.
Also die Sterne des großen Wagens sind, glaube ich, alle heller. Naja, gut, wenn wir uns ein bisschen schon wieder aus dem Fenster lehnen, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall nicht der hellste Stern am Himmel, so mittelmäßig hell, gut zu sehen. Und genau fünfmal den Abstand zwischen den beiden hinteren Kistensternen des großen Wagens.
Genau.
Also nach oben, beziehungsweise unten, je nachdem, wo er gerade ist.
Genau, und wenn man weiß, wo der Polarstern ist, der steht halt genau oder fast genau, ja, am Himmelsnordpol. Das ist der Punkt, auf den die Achse zeigt, die, um die sich die Erde dreht, ja, also das nördliche Ende dieser Achse, zeigt am Himmel auf einen gewissen Punkt, und dieser Punkt am Himmel, das ist der Himmelsnordpol, und weil die Erde sich ja um ihre Achse dreht, schaut es für uns so aus, als würden sich alle Sterne am Himmel um diesen Himmelsnordpol herum drehen im Laufe einer Nacht und eines Tages.
Genau, wenn man am Nordpol steht, dann befindet sich der Polarstern genau im Zenit.
Ja, fast genau. Fast. Also steht nicht exakt. Fast. Aber ja. Drum kann man.
Ziemlich genau, aber.
Ja. Genau, und weil der Polarstern eben in der Nähe, der unmittelbaren Nähe des Himmelsnordpol steht und der Himmelsnordpol halt einfach nur die Verlängerung der nördlichen Erdachse ist, kann man, wenn man die Richtung vom Polarstern weiß, sehr leicht herausfinden, wo Norden ist. Das ist bekannt. Im Süden ist es übrigens nicht so einfach. Ja, im Süden gibt es keinen Stern, der den Himmelssüdpol markiert. Da kann man sich mit dem Kreuz des Südens ein bisschen helfen. Da kommt man, wenn man da das Kreuz des Südens, dieses Sternbild, die längere Achse des Kreuzes des Südens ein bisschen verlängert, ich glaube ums 4,5-fache, dann kommt man in die Nähe des Himmelssüdpols. Aber da steht momentan gerade kein Stern. Und das momentan ist der erste Teil der Geschichte, den ich erzählen will, denn die Erdachse, die bewegt sich, ja, also die zeigt nicht immer auf den gleichen Punkt am Himmel, weil die Erde so ein bisschen eiert. Ja, also die Erde, wenn man sich die Erde wie ein Kreisel vorstellt, dann ist diese Achse, erstens mal ist sie geneigt, ja, also die Erdachse ist um 23,5 Grad aus der Senkrechten geneigt. Das heißt, die Erde steht nicht exakt senkrecht mit ihrer Rotationsachse auf der Ebene, in der sie sich um die Sonne bewegt, sondern ist geneigt. Das hat jetzt aber mit dem Polarstern noch nicht viel zu tun, aber weil sie geneigt ist und weil die Masse der Erde nicht gleichmäßig verteilt ist, ja, am Äquator ist ein bisschen mehr Masse, hat quasi auch so ein bisschen so ein Schwimmreifen rundherum, die Erde, weil da ein bisschen mehr Masse ist, kann die Anziehungskraft des Mondes dort ein bisschen fester anpacken. Ja, und das alles zusammen, das ist ja im Prinzip sehr komplex, aber alles zusammen führt dazu, dass die Erde halt eiert. Ja, das heißt, die Erdachse beschreibt im Laufe von knapp 26.000 Jahren einen Kreis am Himmel. Ja, momentan zeigt sie eben gerade zum Polarstern, aber zu anderen Zeiten in der Geschichte hat sie woanders hingezeigt. Und kennst du ein paar von den anderen Polarsternen? Ich habe die in der Wikipedia mal nachgeschlagen.
Ja, Vega war
genau
ein Polarstern. Vega, der
hellste.
Was? Zweithellste.
Zweite? Ja? Der Leier? Ja.
Ist das nicht der hellste? Arcturus ist noch heller.
Weil ist Arcturus in der Leier? Also da redest du von den Polarsternen.
Okay. Ach so, nein, insgesamt.
Ja.
Zweithellste
also Stern insgesamt.
Am Nordhimmel.
Am Nordhimmel, ja.
So wieder das südlichste, östlichste,
also, zweithellste. Aber du hast recht, also vor ungefähr so 12.000 vor Christus, ja, da hat genau die Erdachse zur Vega gezeigt. Ja, und dann hat sich so ein Kreis beschrieben. Also es kamen dann andere Sterne, irgendwie so im Sternbild Herkules war dann Sterne, dann im Sternbild Drachen gab es ein paar. Dann ging es weiter, eben jetzt sind wir gerade so im Sternbild, jetzt im kleinen Bären, jetzt zeigt er gerade auf dem Polarstern. Und momentan ist es gerade so, dass die Erdachse noch ein bisschen näher, also der Himmelsnordpol noch ein bisschen näher an Polarstern ranrücken wird. Also ich glaube im Jahr 2100 oder so, da wird der Himmelsnordpol am nächsten am Polarstern liegen, und dann geht es wieder weiter. Also es kommen, wir gehen dann irgendwo ins Sternbild Cepheus, und wo kommen wir dann hin? Ich glaube, Schwan, ja, im Sternbild Schwan, Cygnus, und dann geht es wieder zurück zur Leier. Ja, also das sind so die Polarsterne, die im Laufe der Jahrtausende sind. Aber so in 1000 Jahren werden wir mit dem Polarstern nicht mehr gut durchkommen, wenn wir nach Norden wollen. Und im Süden ist es genauso. Ja, also momentan haben wir keinen Polarstern und es gibt dann ein paar, also die Sternbilder im Süden, also sind dann hier im Sternbild Chamäleon, wandert dann der Himmelssüdpol, dann geht es irgendwie zum großen Schiff, ja, zuerst zum Schiff, dann zum Segel vom Schiff, dann zum, dann geht es weiter, irgendwann kommt er im Sternbild Taube, dann im Sternbild Pendeluhr, also die coolen Namen, die da im Süden sind. Also die Position der Himmelspole ändert sich im Laufe der Zeit, weil die Erdachse eiert. Aber das war nur die Einleitung, ja, weil was tust du? Stell dir vor, du wirst jetzt auf dem Merkur versetzt und willst wissen, wo Norden ist. Welchen Stern musst du dir da angucken?
Ja, keine Ahnung. Genau. Könnte ich sofort ausprobieren.
Genau, weil du hast ein Planetarium.
Im Planetarium.
Genau. Aber ich habe es auch nicht gewusst. Ich habe bei einer Recherche für was ganz anderes, bin ich auf einen Artikel aus dem Jahr 1975 gestoßen. Ja? In einer Zeitschrift, im Journal of the Arkansas, wie spricht man Arkansas aus? Arkansas?
Ja, so.
Ja. Ja. Journal of the Arkansas Academy of Science. Ja, also vermutlich nicht das prestigeträchtigste Journal, aber dort hat Paul Scherrer 1975 eben einen Artikel veröffentlicht mit dem schönen Titel Pole Stars of Other Planets. Der ist nur, knapp eine Seite lang, ein bisschen länger als eine Seite, wo er halt einfach nur aufschreibt und ausgerechnet hat, wo auf den Planeten des Sonnensystems, also wenn man auf dem Planeten des Sonnensystems steht, wo wäre da der Polarstern? Also welchen Stern muss man da anschauen, wenn man
war hier... War der auch gerade auf Urlaub, wie er das gemacht hat.
Ich habe keine Ahnung, warum er es gemacht hat. Ja, der ist halt, kommt irgendwie anscheinend von der Uni Arkansas, von der Physikfakultät, und ich habe den nicht gekannt. Keine Ahnung, ob der sonst was Wichtiges gemacht hat, aber diesen Artikel hat er gemacht, ich verlinke den auch, der ist Volltext zugänglich, gibt es auch schöne Grafiken, und zuerst kann man mal feststellen, dass für die meisten Planeten der Polarstern, wir bleiben jetzt mal beim nördlichen Pol, ja, der nördliche Himmelspol nicht weit weg von unserem ist, ja, weil ja die Planeten sich alle mehr oder weniger in der gleichen Ebene bewegen und auch alle quasi die Achse jetzt mehr oder weniger aufrecht in dieser Ebene steht. Ja, also die zeigen alle ungefähr die gleiche Richtung. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber...
Zumindest die, auf denen man stehen kann.
Ne? Ja, ja, na, die anderen schauen wir uns auch noch an. Aber tatsächlich ist es für Merkur, da müssen wir in der Nähe von Omikron Draconis. Das klingt schön nach Science Fiction. Das
klingt sehr schön, ja.
Ja, aber Draconis ist halt Drache, das ist halt das Sternbild. Das kann man auch recht schön sehen. Ja, also wenn ihr den großen Wagen habt und dann den kleinen Wagen, dann schlängelt sich dazwischen. Es schaut wirklich so aus. Also man sieht so richtig, das ist eine kleine, so ein Geschlängel. Also Sterne schlängeln sich zwischen großen und kleinen Wagen durch, machen dann noch so eine Schleife und am Ende ist dann so ein bisschen wie ein kleiner Kopf. Ja, das schaut wirklich aus wie so ein bisschen so wie ein Drache. Ja, und dieses Sternbild Drache, das umschlingt halt so da die Region um den Himmelsnordpol und deswegen finden wir da eben viele Polarsterne. Ja. Und Omikron Draconis ist halt einer von den Sternen dort, nicht wirklich der hellste, vierte Größenklasse. Der ist, wie hell ist der Polarstern?
Ja, schon heller. Weiß ich jetzt auch nicht, aber ja, heller als vierte Größenklasse.
Ja, zweite. Okay, also der ist halt dann noch irgendwie deutlich schwächer, leuchtet der Omikron Draconis. Aber Merkur hast doch keine Atmosphäre, da hast du einen guten Blick auf den Himmel. Ja, da stört nichts, da kannst du dann auch einen vierten...
Nur Luft anhalten, ne?
Genau. Und also Merkur ist halt im Sternbild Drache, ja. Venus auch, da ist es Phi Draconis, also ist ein anderer von denen, der ist noch weniger hell. Aber was interessant ist, ja, Phi Draconis, dieser Stern im Sternbild Drache, auf der Venus würde dir nicht den Himmelsnordpol zeigen, sondern den Himmelssüdpol, ja, weil die Venus retrograd rotiert, ja. Das heißt, die dreht sich in die andere Richtung als die anderen Planeten.
Mhm.
Also die ist quasi umgekippt einmal.
Ja, aber ist das die Definition von Nord und Süd?
Ich weiß nicht, wie es offiziell definiert ist, aber ich glaube, es kommt darauf, wenn du aus irgendwie von irgendwie jetzt von oben drauf schaust im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, irgendwie so ist es definiert, glaube ich. Aber Venus ist halt die einzige, wenn alle quasi jetzt, wenn die Erde, für die Erde ist es Norden und die Venus ist halt dann, dreht sich halt andersrum. Ich weiß nicht, ob das da eine offizielle Definition gibt, aber auf jeden Fall ist es halt quasi der Herr Scherer schreibt, es ist der südlichste Himmelpol auf der Venus. Mhm. Und dem vertrauen wir jetzt einfach mal. Und, aber
Venus hat so dichte Wolken, dass man dort nie den Himmel sieht.
Ja, es geht ja auch nur ums Prinzip, es ist ja auch irgendwie sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du da irgendwie rumläufst und dich jetzt irgendwie an den Sternen orientieren musst.
Vom sauren Regen antröpfeln lässt, ja, ja. Und auflösen lässt.
Es geht ja nur ums Prinzip, ja, dass man das mal macht. Aber es ist tatsächlich eben da auch im Sternbild Drachen und eben die Venus, wir wissen heute noch nicht genau, warum die Venus andersrum rotiert. Also da muss irgendwas, es kann eigentlich nur sein, dass irgendwas Großes in der Frühzeit des Sonnensystems in die Venus reingekracht ist, weil ansonsten kippt so ein Planet eigentlich nicht so leicht um. Das ist nicht so einfach. Mhm. Erde haben wir schon gemacht, ja. Momentan Polarstern, in Zukunft ein anderer. Am Mars, ja, da ist tatsächlich so vielleicht der einzig wirkliche Use Case, weil da ist es nicht unwahrscheinlich, dass irgendwann in der Zukunft mal Menschen rumlaufen. Dann haben wir vielleicht auch schon Technik, um zu wissen, wo Norden ist. Aber momentan schaut es eher schlecht aus mit einem prominenten Polarstern am Mars. Also der liegt halt da. Himmelsnordpol am Mars irgendwo, da ist jetzt gerade nichts in der Nähe, aber wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gehen, ja, und da so schnell werden wir am Mars nicht wohnen, dann wird der Polarstern Deneb sein. Und Deneb ist durchaus ein prominenter Stern. Mhm. Weißt du?
Der Schwanz vom Schwan.
Genau, der Schwanz, oder auf Arabisch Deneb al-Jedi, der Schwanz des Ziegenböckchens, ja? Mhm. Weil ursprünglich, weil Deneb ist, Entschuldigung, bin ich gerade im falschen Sternbild unterwegs. Deneb, ne, bei Deneb al-Gedi, Entschuldigung, die heißt irgendwie, heißt viel Schwanz. Ja, du hast da recht, irgendwie, Deneb heißt tatsächlich Schwanz des Schwans. Also eigentlich heißt nur Schwanz, deswegen taucht es auch beim Deneb al-Gedi, das war ein Stern im Sternbild Capricorn, Steinbock, Entschuldigung. Mhm. Steinbock. Und der hat auch einen Schwanz, ja. Und
Südhalbkugel.
Und hier, also Deneb, du hast vollkommen recht und ich hatte Unrecht, das ist der Schwanz des Schwanes oder Schwanz der Henne, ja.
Und der Henne?
Ja, also Danab al-Dagaga, ich kann kein Arabisch, aber es informiert mich jetzt hier wieder mal die Wikipedia.
Das ist auf jeden Fall ein großer Vogel.
Genau, und den Schwan kann man wirklich auch gut erkennen, das ist auch sehr so Kreuz, also heißt auch oft Kreuz des Nordens, glaube ich, sagt man auch ab und zu mal dazu, weil das ist der Adler. Ich sollte nicht über Sternbilder reden, wenn du dich eigentlich auskennst und ich nicht.
Nein, ich habe keine Ahnung, noch nie gehört, Kreuz des Nordens. Also,
ich habe es immer gehört.
Sagt man nicht so oft, glaube ich.
Ich meine, es ist tatsächlich, so Kreuz, wenn man Punkte.
Ein Kreuz bindet man sehr schnell.
Genau, wollte ich gerade sagen, das geht hin. Tatsächlich, hier Schwan, Kreuz des Nordens, ja, nimmt man auch ab und zu.
Nein, aber, sehr prominent und er ist irgendwie, also es schaut einfach wirklich so aus wie ein fliegender Vogel.
Genau.
Von unten. Oder oben, je nachdem.
Schaut eben ziemlich.
So unten Detail. Und oben im Weltraum ist schwierig. Ne?
Genau, aber er ist sehr hell, der Deneb. Ja? Das ist wirklich einer von den helleren Sternen.
Deneb ist der hellste Stern oder einer der hellsten Sterne, die wir überhaupt kennen. Also
ja, der 19. hellste am Nachthimmel.
Genau, aber von seiner absoluten Helligkeit, von seiner Leuchtkraft her, ist es einer der hellsten Sterne, die wir überhaupt kennen in der Milchstraße.
Genau. Ja, und tatsächlich ist er auch, also das ist wirklich, kann man nicht übersehen, ja, vor allem im Sommer, glaube ich, ist die sind, glaube ich, hier alle zirkumpolar. Aber
vom Sommerdreieck.
Genau. Und der ist deswegen so hell, weil er auch so groß ist, glaube ich, der Neb ist ein Riesenstern, oder? So ein leuchtkräftiger, blauer, veränderlicher, also einer von den fetten Teilen, die da irgendwie ein paar hundertmal Sonnenradius.
Ganz genau.
Ja. Also dieses schöne Teil wird in Zukunft der Polarstern des Mars sein. Ja, kann man sich darauf freuen. Und vielleicht sind wir auch schon da und können uns das anschauen. Und jetzt, jetzt sind wir wieder bei den Sternen, bei den Planeten, eben, wo man nur schwer rumlaufen kann, die Gasriesen. Ja, Jupiter ist wieder ein bisschen unspektakulär. Da ist es auch wieder im Drachen. Ja, Zeta Draconis, so ein kleiner Stern im Drachen. Saturn, der hat ein bisschen mehr geneigt. Da liegt der Polarstern des Saturn so ein bisschen vom kleinen Bär weg, ja, schon in Richtung Sternbild Cepheus, also auch da in der Nähe. Also wenn man so im Kreis rumgeht, ja, außenrum, also in der Mitte um den Himmelsnordpol ist der Drache und außenrum sind so die Sternbilder Schwan, also im Uhrzeigersinn, wenn wir im Uhrzeigersinn gehen, dann ist außenrum hier Schwan, Cepheus, kleiner Wagen, großer Wagen, Bootes, Herkules und Vega. Ah, Vega, Leier. Vega, Stern eben der Leier. Also das sind so die Sternbilder, die so außen rum liegen um den Himmelspol. Und der Polarstern des Saturns wird so zwischen Cepheus und kleinem Bär liegen. Also schon ein bisschen weiter weg von also unserem Himmelspol.
Ich würde dieses Sternbild Cepheus nennen.
Cepheus, Cepheus. Ich weiß nicht so, das ist, weil ich glaube beim Griechischen ist das, kann man nicht, oder ist das Latein? Es ist Griechisch, oder?
Das Latein.
Cepheus ist griechisch, aber ist Latein. Was? Ja, weil die Sterne. Ja. Aber Cepheus ist ja ein Typ aus der griechischen Mythologie, der König von Äthiopien. Das ist
kompliziert.
Du sagst ja auch Cassiopeia und nicht Cassiopeia. Obwohl Cassiopeia auf Latein mit C geschrieben wird. Können bitte die Philologinnen und Philologen uns aufklären, ja? Wie man das ausspricht. Ja, also auf jeden Fall Cepheus, der oder Cepheus oder Cepheus oder wie auch immer man sagen möchte, ist dieses kann man auch schön sehen, das Sternbild. Ja, das ist wieder so ein komischer König aus Äthiopien, der mit das habe ich überrascht. Ich habe ja auf Instagram immer noch meine Serie über Sternbilder, ja, wo ich alle durchgehe. Und da gibt es diese Wahl, ist es eine komplett so prominente mythologische Geschichte, ja, Herkules oder sowas. Ja, und dann ist es wieder kompletter Unsinn, irgendwie das Haar, das sie von irgendeiner Königstochter abgeschnitten haben, und dann hat das Haar ein Sternbild
bekommen. Das ist bekommen. Aber sehr schön, das Haar der Berenice.
Genau, ja. Aber was mich wirklich überrascht hat, ist hier diese mythologische Geschichte eben um Cepheus, ich nenne ihn jetzt einfach so, ja. Cepheus, der König von Äthiopien, ja, der war mit der Cassiopeia verheiratet, und die beiden haben eine Tochter gehabt, nämlich die Andromeda. Ja, und die Cassiopeia hat die Götter wütend gemacht, weil sie gesagt hat, sie ist schöner als die Töchter vom Meeresgott Nereus und schöner als die Nereiden. Und dann sind die Nereiden, haben sie beim Poseidon verpetzt, und Poseidon hat daraufhin ein Seeungeheuer ausgesandt. Dieses Seeungeheuer hat dann irgendwie das Königreich vom Cepheus terrorisiert, und man konnte dieses Seeungeheuer nur besänftigen, wenn man ihm Andromeda opfert. Ja, also haben die, wie man halt so war damals, gesagt, okay, dann machen wir das halt, hat Andromeda an einen Felsen gekettet, damit sie vom Seeungeheuer aufgefressen werden kann. Dann, aber wie es so ist in der Mythologie, ist sie gerettet worden. Ja, es kam der Held Perseus, hat sie gerettet, und natürlich hat er dann auch sie heiraten dürfen, weil das war so damals. Ja, also das ist eine von vielen, vielen Geschichten in der Mythologie, aber aus irgendeinem Grund ist das komplette Personal dieser Geschichte am Himmel drauf. Ja, es gibt ein Sternbild Cepheus, es gibt ein Sternbild Cassiopeia, es gibt das Sternbild Andromeda, es gibt das Sternbild Perseus, selbst das Seeungeheuer ist in Form des Sternbilds Cetus oder Cetus oder Ketos, je nachdem, wie man es ausspricht, was auch auf Deutsch Walfisch heißt, ja, aber eigentlich eben dieses Seeungeheuer darstellen soll. Ja, also ich habe vielleicht hört jemand mit, der mehr Ahnung von Mythologie hat als wir, aber diese mythologische Geschichte, die ist wirklich komplett am Himmel, und bei anderen ist halt irgendwie nur sind halt immer nur Teile, ja, also Mythologie ist seltsam.
Vielleicht ist das halt auch eine Geschichte, die sich eben besser überliefert hat.
Oder? Wahrscheinlich, ja.
Ja, ist da nicht irgendwie Pegasus auch noch dran beteiligt?
Ja, ich weiß nicht, Pegasus war das Pferd von Perseus, oder?
Eben. Naja, halt gibt halt über Pegasus, gibt's auch irgendwie 10 verschiedene Geschichten. Das ist halt, ja. Wahrscheinlich ist das halt einfach eine Geschichte, in der sie alle zusammenhängen, und es gibt dann halt viele verschiedene Seitengeschichten und sonstige Versionen davon.
Ja, aber dann ist auch wieder, da gibt es ein Beispiel hier, also Pegasus ist ja auch wichtig in der
Mythologie. Ich glaube, Perseus hat sich Pegasus von Zeus ausgeborgt,
ja, ich glaube, diese ganze Geschichte, also es gibt hier, ich habe das letzte...
Hey Alter, gib mir mal dein Pferd.
Ich habe das recherchiert.
Muss Prinzessin retten.
Ich habe das recherchiert für das Sternbild Kyleus, das Sternbild des Füllen, ja, oder Fohlen. Aber ich glaube, Füllen ist das offizielle deutsche Wort. Ja, oder das Pferdchen, das Pferdlein.
Das Kleine, ja.
Ja, das ist auch wieso. Wir haben Pegasus, ja. Pegasus ist durchaus wichtig, ja. Und der hat aber anscheinend einen Bruder gehabt, also einen Pferdebruder, ja.
Und auch Pferde haben Geschwister, ja.
Ja, eh. Und dieses Pferdegeschwister, das ist Killaros oder Zylarus oder Zellaris. Und das hat auch ein Sternbild bekommen, ja. Weil das Pferd, das ist in der Mythologie, taucht halt wieder so als Randfigur auf. Das hat der Hermes dem Castor geschenkt. Und Castor war der Zwillingsbruder von Pollux, und auch Castor und Pollux. Das sind die beiden hellsten Sterne im Sternbild Zwilling. Und anscheinend hat der eine auch ein Pferd haben wollen und hat halt nicht den Pegasus bekommen, sondern das andere Sterne, das andere Pferdchen, eben Zelleris oder Kelleris oder Kylleros, wie auch immer man das jetzt ausspricht.
Und das, Kylleros finde ich gut.
Kylleros, ja.
Das, weil Ross ist ein Pferd, ne? Und Killer, ja,
egal. Und das, wie gesagt, hat ein Sternbild bekommen. Das, dieses Sternbild, das ist echt, das ist ja ein bisschen armselig. Also du hast, es ist das zweitkleinste Sternbild am Himmel, am südlichen Himmel ist es zu finden. Du hast kaum Sterne, die Sterne, die da sind, der hellste ist vierte Größenklasse, also die sieht man kaum und ist auch wirklich winzig. Also in den künstlerischen Darstellungen ist auch tatsächlich nur der Kopf vom Pferd mit drauf. Ja? Also da ist nicht mal ein ganzes Pferd, sondern nur ein Pferdekopf. Ja, also
da schreien die Kinder im Planetarium dann immer, da ist ein Pferdekopf.
Ja.
Ja, naja, das, ich meine, die Mythologie, diese, also vor allem die griechische Mythologie ist ja sehr lebensnah, weil
ja, alle
das ist eine typische Geschwistergeschichte. Papa, ich will auch ein Pferd. Und dann kriegst du halt irgendwie, dann kriegst du halt dieses kleine, ja.
Ja, also das ist, wie gesagt, also da, aber da eben hier in der Nähe von, wo waren wir? Beim Kephäus waren wir, wo du dich dann schwer, dass das anders
genau.
ist. Ja, da in der Nähe ist auf jeden Fall dann der Polarstern vom Saturn. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spezialfall, ja, Uranus. Der hat nämlich, also dessen Achse ist wirklich weicht deutlich ab von den Achsen aller anderen Planeten, die ja alle ungefähr in die gleiche Richtung zeigen. Uranus dagegen, der ist quasi um 90 Grad gekippt. Also Uranus rollt quasi um die Sonne rundherum, nicht so wie die anderen. Also tatsächlich zeigt die Achse von Uranus Rotation liegt in der Ebene, in der er sich um die Sonne bewegt. Ja, und deswegen zeigt er auch komplett woanders hin. Der zeigt nämlich auf Orion, auf den Kopf von Orion.
Ah, cool.
Ja, also da ist, also ungefähr da, wo Orion da so die Hand hochstreckt und die Keule oder was auch immer der in der Hand hat, ja, hat.
Mhm.
Da ist der Polarstern von Uranus. Ja, und bei Neptun sind wir wieder zurück im Schwan. Ja, der zeigt da ungefähr in der Nähe von Delta Cygni. Und ich weiß gerade nicht, wie da der Eigenname ist von Delta Cygnus. Muss ich kurz mal schauen. Delta Alpha Beta Phavaris, habe ich noch nie gehört.
Also es ist einer von den Hauptsternen.
Ja, es ist einer von den vier Hellen. Also Delta, das ist der einer der beiden Flügel, also draußen Flügelsterne vom Schwan. Und da zeigt eben der Polarstern vom Neptun hin. Und dann haben sie den, weil es 75 war, der Artikel, 1975, den Pluto auch noch mit drin gehabt. Aber Pluto ist wieder im Drachen. Ja, da sind wir wieder bei Delta Draconis. Ja, also das ist, wie gesagt, vermutlich komplett sinnloses Wissen. Also ich wüsste jetzt keinen Fall, wo einem das praktische Leben weiterhilft, zu wissen, wo die Polarsterne anderer Planeten sind. Aber die Wissenschaft hat es rausgefunden und ihr wisst es jetzt auch. Und ja, vielleicht ist es irgendwann mal die Millionenfrage irgendwo im Fernsehen und dann seid ihr froh, dass ihr es hier gehört habt.
Und dann kann sich niemand mehr daran erinnern und denkt sich, Mist, hätte ich nur aufgepasst.
Wahrscheinlich, ja. Ja, ich kann mich jetzt schon nicht mehr dran erinnern. Aber irgendwo im Drachen. Also ist ja, ich kann dann wen anrufen.
Das Einzige, was ich noch weiß, ist Deneb und Mars. Weil ich mir denke, Mars, okay, da könnte man mal hinkommen. Also nein, eh nicht, aber,
aber das,
von all den genannten Planeten.
Ja, ja, das wollte ich euch erzählen. Also ich weiß nicht, ob ich mich auf meiner Fahrradtour am Himmel orientieren muss. Ich hoffe, ich komme mit dem GPS klar oder mit den Hinweisschildern auf den Radwegen. Das sollte ja auch reichen. Ist früher ja auch gegangen, wenn man kein Handy hatte.
Genau.
Wir werden irgendwann mal am südlichsten Punkt ankommen und dann wieder zurück.
Ja, ich bin schon sehr gespannt auf deine Berichte. Ich hoffe, du hast gerade viel Spaß.
Genau, also ich vielleicht begleite ich, vielleicht poste ich auch irgendwo auf Instagram was von meinen Urlaubsfahrten und Orientierungsversuchen. Mal schauen. Aber ihr werdet es dann, wenn ich wieder zurück bin, dann werde ich sicher nochmal erzählen, wie es an den Zipfeln Österreichs war. Und jetzt,
vielleicht musst du einen Zipfelclub gründen für Österreich.
Ich weiß nicht, ob ich das will.
Nein.
Vorsitzender und Gründer des Zipfelclubs sein.
Gut, lass uns weitergehen zu den Fragen
ja.
über das Universum.
Genau, ich habe ein paar Fragen rausgesucht, bis nur ein paar kurze Fragen, weil es eine kurze Folge sein soll. Zuerst möchte ich noch auf etwas hinweisen, auf das Dirk uns hingewiesen hat. Und zwar hat Dirk uns auf eine Dokumentation hingewiesen, die im Radio von WDR5 lief, die auch dich interessieren könnte. Da geht es nämlich um die Astronautin Susanna Rendell. Das ist die, die Deutsche, die das durchaus sinnvolle Ziel verfolgt, die erste deutsche Frau im Weltall zu werden, weil Deutschland hat schon viele Menschen ins All geschickt, aber ja, alle mit Zipfeln. Oh Gott, das war...
Ja, muss der kommen.
Ja, also Deutschland hat noch keine Frau ins All geschickt und das wäre langsam mal an der Zeit. Und da gibt es eine Dokumentation eben über dieses Projekt Die Astronautin. Die hat uns direkt hingewiesen, die kann man sich anhören, die ist ganz hörenswert. Und vielleicht ja über deine, wir können auch nicht über den Fortschritt deiner Astronautinnenkarriere berichten, weil wir es ja voraufzeichnen, diese Folge. Da ist seit dem letzten Mal noch nicht viel passiert, aber... Auch da wird es in Zukunft Berichte geben. Also hört euch das an. Vielen Dank, Dirk, für die Nachricht. Und jetzt kommt eine Frage. Und zwar kommt die Frage von Luca. Der ist 14 Jahre alt und interessiert sich sehr fürs Universum, was gut ist. Und er hat eine Frage an uns, ja. Und zwar möchte er zuerst wissen, ob es Löcher im Universum gibt oder geben kann. Ja, also irgendwelche Bereiche, fragt er, in denen irgendwas ist, was verhindert, dass der Raum diese Bereiche ausfüllt, ja, also Löcher, also Bereiche im Universum, wo kein Raum ist, also es wären dann quasi Bereiche außerhalb des Universums, ja, und er fragt dann auch sinnvollerweise, wenn es sowas gibt, können wir das finden und wie? Hast du eine Ahnung, ob es Löcher im Universum geben kann?
Naja, zu einem gewissen Grad könnte man sagen, dass ein schwarzes Loch so ein Bereich ist, aber der sich dem Raum entzieht. Dem normalen Raum.
Ja.
Weil wir können da ja nicht hinein, ne?
Wir können
ja
nicht hinaus. Ja, aber da ist ja trotzdem noch Raum da drin, oder? Hinter meinem eigenen
Horizont. Ja, aber ist da Raum drinnen?
Ja, wir wissen es nicht. Aber eigentlich schon. Also nach allem, was wir wissen, würde ich sagen schon. Also hinter meinem eigenen Horizont, der ist ja keine absolute Grenze, kein physikalisches Ding. Das ist ja nur der Punkt,
wo die... Nein, beim eigenen Horizont nicht. Aber ist es ein, ist etwas, was komplett quasi in seiner Kommunikation zu uns abgeschlossen ist oder von uns abgeschlossen ist, ist das dann noch in unserem Raum?
Gute Frage. Ich glaube, da wissen wir zu wenig über schwarze Löcher, um das sagen zu können. Also ich weiß es auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ob es sowas gibt. Ich kann es vielleicht auch anders beantworten. Es gibt die Hypothese der ewigen Inflation. Hast du von der schon mal gehört? Mm-mm. Die ist ganz interessant. Ja. Also wir gehen davon aus, dass es unmittelbar, wirklich Sekunden, Mikrosekunden, Bruchteile nach dem Urknall eine Phase der Inflation gegeben hat. Ja? Also eine Phase, in der das Universum sich dramatisch viel schneller ausgedehnt hat, als es das jetzt tut. Ja? Also das Universum ist wirklich, man kann das kaum beschreiben in vernünftigen Worten. Wir haben auch in der Kosmologie-Spezialfolge, die ich noch verlinke, darüber geredet. Aber im Prinzip hat das Universum sich innerhalb eines unvorstellbar kurzen Zeitraums unvorstellbar schnell ausgedehnt. Und danach wieder aufgehört und sich dann quasi normal weiter ausgedehnt. Es gibt Gründe, warum das passiert ist. Ja, man kann das mathematisch erklären, warum diese Inflation stattfindet, warum sie aufgehört hat. Wir haben noch keinen direkten Beobachtungsnachweis, dass die Inflation stattgefunden hat, aber viele indirekte Hinweise, dass es diese Inflationsphase gab. Jetzt gibt's die ewige Inflation und die besagt, dass quasi die Inflation nur in einem Teil des Universums zum Stillstand gekommen ist. Ja, und dass andere Bereiche des Universums sich weiter mit dieser irrsinnigen Expansionsrate ausgedehnt haben. Ja, und dass der Raum sich da jetzt vereinfacht gesagt, man kann jetzt schwer eine Geschwindigkeit angeben, mit der ein Raum sich ausdehnt, das funktioniert nicht so ganz, aber vereinfacht gesagt, diese Inflation findet über Licht schnell statt, das darf der Raum, der kann sich so schnell ausdehnen, wie er möchte. Das heißt, das Universum hat sich nach dem Urknall wirklich inflationär, überlichtschnell, extrem schnell ausgedehnt, aber halt in einer Ecke dieses inflationären Raums ist die Inflation zum Stillstand gekommen und der Bereich, wo das eben passiert ist, das sind wir. Das ist unser beobachtbares Universum. Und wenn jetzt diese Inflation wirklich eben nicht überall zum Stillstand gekommen ist, sondern nur bei uns, ja, und anderswo weitergeht, also ewig weitergeht, darum heißt es ewige Inflation, dann ist es genauso gut möglich, dass immer wieder mal irgendwo die Inflation zum Stillstand kommt. Das heißt, es ploppen immer wieder in diesem Inflationsuniversum Bereiche auf, wo die Inflation zum Stillstand kommt und sich dann so ein Universum halt normal weiterentwickelt. Also das kann man sich so wie ein Schweizer Käse vorstellen mit Löchern, ja. Und die Löcher in dem Schweizer Käse, das sind die Bereiche eben wie unser Universum. Dann hätten wir quasi halt so nicht Löcher im Raum, sondern Löcher in der Inflation, in denen sich Universen befinden, die miteinander keine Chance haben auf irgendeine Art von Kommunikation, weil der Raum dazwischen sich ja weiterhin inflationär ausdehnt und das Licht oder irgendeine andere Kraft keine Chance hat, sich schneller von einem Loch zum anderen zu bewegen, während der Raum sich dort inflationär ausdehnt. Also das ist auch sowas, wo du quasi unterschiedliche Bereiche hast, die fundamental voneinander getrennt sind, aber auch da.
Aber warum, wenn ich kurz zwischenfragen darf, warum? Also erklärt das irgendwas oder
das,
ist das einfach nur so eine lustige Idee?
Nein, also beides. Also es erklärt jetzt, glaube ich, nichts Dringendes. Es erklärt, aber ich glaube, das Problem ist, die Inflationstheorien, ja, also die Hypothesen zur Inflation, die sagen dir, dass das so ist. Also wenn du von inflationären Universum ausgehst, von der inflationären Phase, dann ist es, glaube ich, wesentlich einfacher, wenn du eine ewige Inflation hast, als wenn du davon ausgehen müsstest, dass die Inflation überall zum Stillstand gekommen ist. Ich glaube, das Modell ist simpler und braucht weniger zusätzliche Annahmen, wenn du das von der ewigen Inflation ausgehst. Das ist, glaube ich, der Grund.
Verstehe.
Aber genau kenne ich mich auch nicht aus. Aber ich glaube, um es auf Luca, ich glaube, so kompliziert wollte es Luca gar nicht haben. Ja? Also ich weiß von keinem Phänomen, das dazu führt, dass irgendwo kein Raum ist im Universum. Ja, und wenn es so wäre, dann hätten wir auch keine Chance, da irgendwie was mitzukriegen. Also das Löcher im Universum gibt's nicht. Aber jetzt kommen wir noch die zweite Frage von Luca, die kannst du beantworten und du kannst sie vermutlich auch deutlich einfacher beantworten als die kosmologischen Hypothesen. Luca will nämlich gerne wissen, warum es zwischen den Filamenten keine Sterne oder Galaxien gibt und warum die Filamente fadenförmig sind. Und ich erkläre kurz, was Filamente sind und du erklärst kurz, was Luca wissen wollte. Ja? Galaxien ordnen sich in Strukturen an. Es gibt Galaxienhaufen, wo die Galaxien durch ihre Gravitationskraft einander beeinflussen. Auch die Galaxienhaufen beeinflussen sich gegenseitig und bilden noch größere Superhaufen von Galaxien. Auch die Superhaufen von Galaxien beeinflussen sich gegenseitig und ordnen sich entlang von noch größeren Strukturen an. Und diese sind eher so fadenförmig. Ja, das sind die Filamente. Das heißt, das Universum auf so größter Ebene betrachtet besteht aus gigantischen Millionen, Milliarden Lichtjahren langen Fäden, die aber in Wahrheit aus unzähligen Galaxienhaufen bestehen, die aus unzähligen Galaxien bestehen und so weiter. Das sind die Filamente und dazwischen ist nichts. Ja? Das sind ebenso gigantische Leerräume. Und Luca will wissen, warum ist es so?
Naja, es ist nicht ganz nichts, sondern das sind dann halt weniger Galaxien und es gibt schon Bereiche, wo dann gar keine ist, aber diese riesigen Voids, wo also entsprechend den riesigen Strukturen, die gibt es eigentlich so gar nicht. Ne? Da sind schon auch Sachen drin, nur halt sehr wenige. Der Grund, warum das so ist, naja, es ist so, dass er halt ganz am Anfang des Universums ganz kleine Unregelmäßigkeiten da waren. Einfach, weil das immer so ist. Es gibt immer, nichts ist ganz genau gleich, nichts ist ganz genau gleichmäßig. Es gibt immer ganz kleine Schwankungen und ganz kleine Unregelmäßigkeiten. So wenn man versucht, einen Apfel in zwei genau exakt gleiche Hälften zu schneiden. Die sind auch nie genau gleich. Da ist immer eine ein bisschen größer als die andere. Und da, wo halt dann einfach ein bisschen mehr Material da war, hat die Schwerkraft, die Gravitationskraft zugeschlagen und bewirkt, dass sich das Zeug gegenseitig anzieht und einander stärker annähert. Und wenn man sich das jetzt irgendwie so vorstellt als Gegenden, wo ein bisschen mehr los ist und Gegenden, wo weniger los ist, bilden sich dann so eher so rundliche, große Gebilde. Das sind die Galaxienhaufen. Und rundherum fallen die Galaxien quasi auf diese Galaxienhaufen zu, aber sie ziehen auch einander gegenseitig an. Das heißt, es konzentriert sich schon in diesem Einfallen, ja, konzentrieren sich die Galaxien schon ein bisschen. Das heißt, sie kommen näher aneinander ran und dann ergeben sich so quasi so Einfallslinien, ne, an denen sich's konzentriert. Also es ist einfach alles die mehr oder weniger die Wirkung der Gravitationskraft, der gegenseitigen Anziehung.
Genau. Es kann ja kaum anders sein, weil wenn es keine großen Strukturen wie Filamente oder Leerräume dazwischen gibt, dann müsste ja alles gleichmäßig verteilt sein. Und es kann nur alles gleichmäßig verteilt sein, wenn von Anfang an alles gleichmäßig verteilt war. Weil sobald irgendwann mal was nicht gleichmäßig verteilt ist, sorgt die Gravitationskraft dafür, dass sich diese kleinen Unterschiede zu großen Unterschieden auswachsen. Ja, also die Antwort eigentlich auf Lukas Frage, warum das so ist, wie es ist, warum die Filamente fadenförmig sind und es keine Sterne und Galaxien gibt zwischen den Filamenten, also ein paar gibt schon, aber warum es eben diese großräumige Struktur gibt, ist Gravitation. Würde ich sagen.
Das ist immer die einfache Antwort. Gravitation.
Ja, aber die ist halt überall. Was soll man machen?
Ja, so ist es.
So, dann eine Frage, die Johannes uns gestellt hat. Ja, er hat einen Freund, Johannes, der sehr versessen auf die Theorie des elektrischen Universums ist. Ja, und er sagt irgendwie, er möchte halt wissen, was wir von dieser elektrischen Theorie halten, die Theorie des elektrischen Universums. Hast du da einen Zustand dazu?
Na, außer dass es sich ein bisschen schwurblermäßig anhört schon, der Name.
Ja, also bist da noch nicht drauf gestoßen bis jetzt?
Also irgendwie kommt es mir so ganz vage bekannt vor, aber ich könnte jetzt... Nein, also oft bin ich zumindest noch nicht drauf gestoßen.
Das ist schön für dich. Also wir müssen jetzt auch nicht im Detail drüber reden. Ja, also es ist tatsächlich eine Theorie, die nichts mit normaler Wissenschaft zu tun hat. Das ist Pseudowissenschaft. Im Wesentlichen geht es genau darum, um das, was wir vorhin gesagt haben. Ja, das Universum ist so, wie es ist, weil die Gravitation auf kosmologischen Maßstäben so eine dominierende Rolle spielt. Und die Leute, die das elektrische Universum vertreten, die sagen, alles hat mit Elektromagnetismus zu tun. Alles, was passiert, sind elektromagnetische Phänomene. Ja? Die Krater, die irgendwo rum auf dem Himmelskörper sind, die sind entstanden, weil da Blitze eingeschlagen sind. Ja, die Sonne ist gar nicht heiß, weil Gravitation durch Kernfusion im Inneren gibt's nicht und so weiter, weil die Gravitationskraft da nicht die Sonne so wirken kann. Das sind nur große irgendwelche elektrischen Entladungen und Blitze, die da irgendwie stattfinden. Also es ist auch keine in sich konsistente Theorie des elektrischen Universums. Ja, das ist einfach nur im Wesentlichen der vage, konfuse Sammlung an so wie es ist, wie die Wissenschaft sagt, dass es ist, ist es nicht, sondern es ist ganz anders, nämlich elektrisch. Aber wie gesagt, wir müssen da nicht im Detail drüber reden, weil ich habe wirklich Zufall, in meinem anderen Podcast Sternengeschichten eine Folge aufgenommen, wo ich genau im Detail über das elektrische Universum gesprochen habe. Und diese Folge wird am 30. Juli veröffentlicht. Das heißt, Johannes muss einfach nur noch ein bisschen warten, dann kann er sich da alles über das elektrische Universum anhören.
Und was haben die Leute gegen die Gravitation?
Nix. Ich glaube, das ist dann auch was ich dann eben in dem Podcast noch ein bisschen erkläre. Das ist das Gleiche mit der flachen Erde, ja, das ist ja genauso Unsinn. Und ich glaube, da geht es einfach darum, das ist ein Ausdruck des Unbehagens, den viele Menschen haben gegenüber dem, was sie Mainstream nennen. Ja, also irgendwie so, wenn man quasi so ein bisschen, die Welt ist komplex, die Welt ist konfus und es ist halt oft schwierig, einfach anzuerkennen, dass das halt so ist. Das fällt allen schwer und da ist es dann einfacher, wenn du sagst, okay, in Wahrheit ist es gar nicht so, wie es ist. Ja, also es ist in Wahrheit ganz anders und ich weiß, wie es anders ist, dann kannst du dich quasi so über diesen Gegensatz zum Mainstream, ja, zum bösen Mainstream, zur Wissenschaft, zur Politik oder was auch immer du dich im Gegensatz setzt, kannst du halt quasi so ein gewisses Gefühl der eigenen Sicherheit erarbeiten, weil du ja dann quasi dir sicher bist, wie die Dinge sind und dich angesichts der Komplexität der Welt nicht so unsicher fühlst. Das ist zum Beispiel meine private psychologische Theorie dazu. Es ist jetzt nicht Dummheit, ja, was Leute sagen, sind alle so blöd und verstehen nicht, dass die Erde eine Kugel ist. Also das daran liegt es in den seltensten Fällen, ja, sondern wirklich sind schon ein bisschen komplexere psychologische Effekte, die dazu führen. Und das einzige Gegenmittel ist wirklich, ja, vernünftige vernünftige Wissenschaftsvermittlung, weil das ist ja so, die Menschen, die da wirklich sich so Mühe machen, ja, in sich sowas einzuarbeiten, wie das elektrische Universum oder auch die flache Erdenhypothese, ja, die machen da wirklich, die laufen ja rum und die machen lange YouTube-Videos und rechnen Sachen aus und entwickeln Hypothesen und machen sogar Experimente und alles, ja, die machen ja im Prinzip das, was Wissenschaft macht, sie machen es nur auf eine völlig falsche Art und Weise. Also aber die zugrunde liegende Motivation ist die gleiche Motivation, die auch uns antreibt. Ja, die wollen das Universum verstehen. Aber das Angebot, das die Wissenschaft gemacht hat, hat anscheinend da nicht ausgereicht. Und darum sind sie woanders hingegangen. Das heißt, die Existenz der Theorien ist eigentlich nur ein Ansporn, dass die Wissenschaft dem Menschen ein besseres Angebot macht, die das Universum so faszinierend finden, dass sie es verstehen wollen. Weil wenn die Wissenschaft das Angebot nicht macht, dann suchen sie sich irgendwo das woanders. Weil das Gefühl, das Universum verstehen zu wollen, das ist hartnäckig. Das können wir bestätigen.
Ja, glücklicherweise. Ja.
Hey, aber wie gesagt, wenn du dann, und Wissenschaft ist halt kompliziert und die kann halt auch abschreckend sein. Ja, und wenn Wissenschaft nicht entsprechend sich Mühe gibt, halt zugänglich zu sein, dann gehen die Leute anderswohin, wo es halt zugänglicher ist. Und das ist oft die Esoterik, die Pseudowissenschaft. Ja. Also das.
Ja.
Und dann kommen wir zur letzten Frage, die wir heute beantworten wollen, die auch sehr, sehr lang oder sehr, sehr kurz beantwortet werden kann. Albrecht fragt uns und will wissen, was sind für uns die aktuell spannendsten ungeklärten Fragen der Astronomie?
Na, Mahlzeit. Ah, naja, sehr interessante Frage, Albrecht. Also ich finde schon natürlich die, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, die dunkle Seite ist sehr interessant. Also ich finde irgendwie das dunkle Materie-Rätsel sehr, sehr umfassend und sehr interessant, weil es da doch irgendwie um den Hauptteil des Universums geht, den wir anscheinend noch nicht kennen und noch nicht verstehen.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Das ist eine ungeklärte Frage und sie ist spannend. Würde ich auch auf die Liste setzen. Ja, ich hätte jetzt in dem Fall, das ist mein Arbeitsgebiet, also als Kosmologin oder Extragalaktikerin, ist natürlich diese kosmologischen Phänomene, dunkle Materie, dunkle Energie, der näher mir als jemand, der sich mit Planetensystemen beschäftigt. Ich würde gern wissen, ob es irgendwo Himmelskörper gibt, auf denen Leben existiert. Ja? Also ich meine jetzt nicht Aliens, intelligente Aliens, da haben wir auch schon drüber gesprochen, da haben wir keine vernünftigen Methoden, das nachzuweisen. Aber ob es einfach quasi hier so halt simples Leben, ja, Algen, Pflanzen, irgendwas anderes, also etwas, wo wir eine Chance haben, mit den Teleskopen der nächsten Generation das rauszufinden, über die Untersuchung des Lichts und so weiter. Also, weil das wäre wirklich eine relevante Information. Ja, es wäre natürlich auch relevant zu wissen, was dunkle Materie ist, ja. Aber wenn wir jetzt wirklich einen Planeten finden, wo wir nachweisen können, okay, da existiert Leben. Ja, da sehen wir aus der Analyse des Lichts oder der Atmosphäre, dass da halt irgendwas sein muss, das zum Beispiel Photosynthese macht. Ja, das heißt, da muss es irgendwelche Pflanzen geben, irgendwelche Algen in irgendwelchen Ozeanen oder sonst was, oder irgendwelche Bakterien. Ja, sowas können wir nachweisen, wenn wir die nächste Generation der Teleskope haben. Und dann ist es interessant. Ja, weil momentan ist die Zahl der Himmelskörper, auf denen Leben existiert, 1. Ja, wir kennen einen, die Erde. Danach, wenn wir einen zweiten finden, ist die Zahl 2. Und 2 ist eine Zahl, die gibt es eigentlich nicht. Ja? Also 2 ist eine absurde Zahl. Es wäre absolut absurd, ja, also so absurd, dass es nicht sein kann, wenn es im gesamten Universum 2 Planeten gibt, auf denen Leben existiert. Das kann nicht sein. Ja? 1 vielleicht, ja, weil dann ist vielleicht Leben so extrem unwahrscheinlich, dass es wirklich nur ein einziges Mal im gesamten Universum entstanden ist. Kann sein, wir wissen nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass Leben existiert. Ja, aber dann ist halt der eine Planet, auf dem es entstanden ist, unserer. Ja, also 1 ist eine halbwegs plausible Zahl. 0 wäre auch noch eine plausible Zahl. Es gibt überhaupt kein Leben, aber den haben wir ausgeschlossen, den Fall. Aber 2 geht nicht. Ja, also wenn wir einen zweiten Planet mit Leben finden, dann folgt daraus, Leben ist häufig, Leben ist überall. Ja, weil 2 kann nicht sein. Also insofern, und halte ich das, diese Frage ist einerseits ungeklärt und spannend und das ist das Beste an diesen Fragen. Eine Frage, wo wir tatsächlich damit rechnen können, in den nächsten Jahrzehnten eine Antwort zu finden. Das ist mein Favorit.
Ja, also auch gar nicht jetzt so auf diese Kommunikationsschiene, sondern überhaupt nur die Existenz von
Ich rede nicht von
reproduzierendem Leben.
Ja, ich rede von Leben, nicht von intelligentem Leben, weil Intelligenz ist wieder sowas komplett anderes. Ja, da haben wir nicht mal einen Ansatz zu definieren, was Intelligenz ist und wie das funktioniert. Also ich rede einfach nur von Leben, ja, also irgendwelche Bakterien, Viecher, Mikroorganismen, was auch immer, weil das können wir nachweisen. Ja.
Tiere, meine lieben Freunde.
Ja, also, es gibt noch jede Menge andere ungeklärte, spannende Fragen, aber das wäre so mein Favorit.
Naja, na, es stimmt natürlich, dass mit dem, das werden wir in 20 Jahren wissen, ja. Das ist, ja. Das ist schon cool, sich das vorzustellen.
Ja, müssen wir noch durchhalten.
Das schafft man noch.
Ja, es sei denn, ich falle vom Söldpass runter beim Radfahren, aber will ich nicht hoffen.
Na, von deinem Pass runterfallen, da musst du dich schon anstrengen. Ja. Ja, na, vielleicht könnten ja Leute uns ihre lieblingsungelösten Fragen in die Telegram-Gruppe hineinschreiben.
Macht das, ja. Geht auf unsere Universums-Telegram-Gruppe und schreibt uns da eure ungelösten Fragen rein. Oder vielleicht habt ihr auch Antworten auf die Fragen, die wir gerade gestellt haben. Wer weiß, wie klug ihr seid, ja. Wenn ihr was wisst, ja. Wir leiten es gerne weiter. Ja, schreibt uns in die Telegram-Gruppe, schreibt uns E-Mail an fragen@dasuniversum.at, wenn ihr Fragen habt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut das gerne. Wir nennen heute keinen Dank an die Unterstützerinnen und Unterstützer, weil wir diese Folge unmittelbar nach der vorherigen aufnehmen und noch nicht wissen, wer uns unterstützt hat. Aber ihr habt das sicherlich getan und wir bedanken uns dafür, dass ihr uns unterstützt habt. Und zum Abschluss spielen wir noch eine kurze Folge aus Neues von der Sternwarte, das immer noch Neues von der Sternwarte heißt.
Juhu.
Und ich habe mit Evi wieder über das Astronomiestudium gesprochen und diesmal über das, was so ganz am Anfang des Studiums passiert. Ja, also was einen wirklich in den ersten Tagen des Studiums erwartet. Und das hören wir uns jetzt kurz an. Ich sitze wieder hier mit Evi und jetzt wollen wir schauen, was jetzt wirklich konkret abgeht im Studium. Das ist bei mir schon lange her, bei dir aber nicht so lange. Also hallo Evi.
Hallo Florian.
Und wir fangen jetzt an, wirklich im ersten Semester, vielleicht sogar am ersten Tag deines Studiums. Was ist da so passiert?
Ja, da passiert jetzt noch nicht ganz so viel. Also gerade am Anfang sind ja diese ganzen Einführungsvorlesungen, es sind auch diese ganzen, zu Beginn des Semesters, diese ganzen Veranstaltungen, die dich eben einführen sollen in das Semester. Da finde ich, wird da auch sehr viel Arbeit gemacht, also wirklich, dass man die Leute, die neuen Studenten gut abholt. Ich kann mich erinnern, dass eine meiner ersten Vorlesungen war in Rechenmethoden. Und da hat der Professor gesagt, ja, dass die Prüfung dann am Ende des Semesters 3 Stunden dauern wird. Und ich total schockiert war, wie ich mich dann 3 Stunden lang konzentrieren soll und das auch noch in Mathematik. Und das war schon fast ein bisschen angsteinflößend. Aber ich habe mich auch sehr gefreut. Also es hat mich sehr gefreut, dass ich wieder an der Uni sein konnte, wieder Uniluft schnuppern, im Hörsaal sitzen. Das war, also die Atmosphäre war einfach toll. Das hat mir sehr gut gefallen.
Und war es voll? Also ich kann mich erinnern, in meinem Studium, also Einführungsveranstaltungen gab es bei uns noch nicht. Also damals 1995, wie ich angefangen habe, da hat man halt selbst rauskriegen müssen, wie das so läuft. Aber war's voll? War viel los? Also wie war so die, wie war es bei uns, so die Erstsemester Astronomie hat in ungefähr eine Straßenbahn gepasst, die von der Sternwarte dann wieder zurück zum Physikinstitut gefahren ist. Mhm.
Nein, es war bummvoll. Also es ist gerade der Hörsaal auf der Physik eben, der größte Hörsaal. Also da ist wirklich, also da sind die Leute am Gang gesessen bis raus eigentlich. Also es ist wirklich knackevoll, ja.
Aber da sitzen ja dann auch die Erstsemester Physik drinnen.
Das genau, also genau, ja, richtig. Also da bist du mit den Physikern zusammen. Aber die Sternwarte ist auch ziemlich voll gewesen. Da sind die Hörsäle dementsprechend kleiner, aber es sind trotzdem, also es sind schon, also ich glaube 100 Studenten, die ja da jedes Semester beginnen. Und ja, was ich noch sagen wollte, weil du sagst, dass man da eher auf sich alleine gestellt wird zu deiner Zeit, also da finde ich, ist heutzutage wirklich sehr viel Unterstützung. Also man bekommt im Prinzip auch so ein bisschen den fertigen Stundenplan auch schon. Man muss sich dann halt die Übungen aussuchen, aber da ist schon sehr viel Unterstützung, gerade am Anfang, wenn man so ein bisschen orientierungslos ist und nicht genau weiß, wohin jetzt.
Was ist denn jetzt genau am Anfang? Also im ersten Semester, ist es mehr, wie viel Astronomie macht man da im Astronomiestudium?
Also im ersten Semester hast du eine Astronomievorlesung, die Einführung in die Astronomie. Und ganz wichtig ist, das hat es ja zu deiner Zeit auch noch nicht gegeben, ist ja die STEOP, also diese Studieneingangs- und Orientierungsphase. Und das ist ganz wichtig, dass man die macht. Also das ist, also wenn du das nicht hast, dann kommst du auch nicht weiter. Also das ist auch dann die Voraussetzung für die weiteren Semester und das musst du machen. Und da, die besteht eben aus 3 Teilen. Das ist eben die Einführung in die Astronomie, dann Einführung in die Experimentalphysik und Einführung in die Rechenmethoden.
Das ist alles erstes Semester?
Das ist ein Teil vom ersten Semester. Hinzu kommt dann auch lineare Algebra und Analysis 1. Ja.
Also wenn man die STEOP macht man im ersten Semester?
Ja, genau.
Okay.
Insgesamt hast du aber 5 Vorlesungen im ersten Semester.
Okay, also aber gesagt, einer davon ist Astronomie und der Rest ist Mathe und Physik.
Richtig.
Ja, und wie war's? Hast du dich wohlgefühlt im ersten Semester oder was?
Ja, also es war natürlich sehr überwältigend auch für mich und ich habe natürlich jetzt nicht alles machen können. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich ja berufstätig ja nach wie vor war und bin und ich wollte auch nur mal so ein bisschen reinschnuppern ins Studium. Also ich wollte einfach auch mal sehen, wie es ist, ob es mir gefällt, ob ich überhaupt zurechtkomme, eben auch mit dem ganzen Mathematik- und Physikzeugs, wie es mir da gehen wird. Und deswegen habe ich, also ich habe nur ein bisschen meine Arbeitszeit reduziert, also ich war mehr oder weniger nach wie vor Vollzeit beschäftigt und habe damals ein bisschen reingeschnuppert und da war es mir eben wichtig, dass ich auf jeden Fall die Astronomie-Vorlesung mache und eben auch die Rechenmethoden habe ich gemacht, ja.
Rechenmethoden. Gut, wir werden beim nächsten Mal vielleicht mal genauer auf eine oder zwei Vorlesungen hinschauen, aber können wir festhalten, mittlerweile wird man offensichtlich mehr angeleitet im ersten Semester, als das zu meiner Zeit der Fall war. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist. Ja, natürlich war früher alles besser, muss ich ja behaupten. Ja, also wer es nicht selbst schafft, der hat es nicht verdient zu schaffen. Nein, natürlich auch Quatsch. Also, aber hast jetzt dich quasi nicht desorientiert gefühlt oder verloren gefühlt oder alleingelassen gefühlt.
Nein, das nicht. Also wie gesagt, das ist von der Organisation her und von der Struktur ist es schon gut aufgebaut. Also ich weiß auch noch bei meinem ersten Studium damals vor 20 Jahren, dass ich mir da schon sehr verloren vorgekommen bin, einfach weil es halt von der Schule zur Universität ist es ein großer Schritt. Das ist ein großer Wechsel. Es ist die Struktur ganz anders und von dem her, glaube ich, fühlt man sich schneller mal verloren. Und da ist es eigentlich, ja, wenn man sich da ein bisschen informiert, dann kommt man da schon ganz gut zurecht,
ja. Ja, das sind doch gute Nachrichten für alle, die neu anfangen wollen. Wenn ihr im ersten Semester Astronomie anfangt, dann müsst ihr euch nicht verloren fühlen. Es gibt Leute, die euch helfen. Und was wir dann genau machen, welche Vorlesung, schauen wir uns dann beim nächsten Mal ein bisschen genauer an. Da suchen wir uns eine Vorlesung raus.
Gerne.
Ja, ich habe mich voll nicht ausgekannt in den ersten Wochen im Studium. Es war reines Chaos.
Ja, Stundenplan.
Nein, aber auch so überhaupt, wie es überhaupt läuft. Ja, also wann man jetzt irgendwo hingehen muss und wie das ist, also was eine Übung ist und Vorlesung und überhaupt und dann noch in Wien alles. Du hast wenigstens Wien gekannt, ja. Ich habe Wien nur von Besuchen gekannt davor. Also ich fand das ganze Studium, also das Konzept Studium, das hat mich wirklich ein bisschen gefordert damals. Ja, also das ist, da finde ich, es war nicht alles besser früher, aber vieles war schlecht. Also das jetzt heute sowas wie, gab es irgendwelche Erstsemestertreffen oder sowas bei uns? Nee, gell?
Nicht wirklich. Also es gab schon die Studienrichtungsvertretung, die dann gleich auf den ersten Unifesten irgendwie gesagt hat, hey, wir machen ein Tutorium und so.
Ich war ja auf keinem Fest.
Das gab es schon, aber das war eher, also da, ja.
Ich habe ja noch im ersten 4 Semester noch in Krems gewohnt und der letzte Zug fährt irgendwie um 9 oder sowas. Das heißt, ich war auf keinen Festen.
Ja, na, es gab schon irgendwie diese Unterstützung, aber es war alles nicht so, es war nicht besonders umfassend und nicht so organisiert. Also es war schon organisiert, aber nicht, es war nicht so allgegenwärtig, wie es jetzt ist, glaube ich.
Ja, da hat sich
ganz schön. Man hat sich da schon sehr drum kümmern müssen, um diese Unterstützung. Und man hat auch sehr viel einfach selber rausfinden müssen. Ja. Ja,
also da hat sich anscheinend doch ein bisschen was zum Positiven geändert, dass jetzt da irgendwie ein bisschen organisierter ist am Anfang, dass man die Leute nicht komplett, weil natürlich muss man sich ein bisschen selbst um Dinge auch kümmern. Das ist auch Teil von dem Studium an der Universität, aber man muss jetzt die Leute nicht direkt einfach irgendwie hin, da so friss und stirb und dass es jetzt sowas gibt, eben auch wie die Studieneingangsphase und sowas. Ja, also das finde ich, glaube, es ist eine gute Sache.
Ja. Nein, es ist schon ein bisschen, es ist eine ziemlich große Umstellung sowieso, ne? Schon als Lebensphase und so. Also man kann es Leuten da schon auch ein bisschen leichter machen, finde ich, ja.
Ja, also.
Das ist schon okay.
Ja, erzählt uns das, wenn ich krieg mit, was Evi mir erzählt, aber ich weiß nicht, wir haben auch jede Menge Leute, die in Deutschland oder anderswo zuhören. Also es ist durchaus auch interessant, wie es anderswo an den Unis ist. Also ich weiß, dass in Deutschland gibt es auch viel Aktionen. Also ich sehe das in Jena immer gesehen, immer zu Semesteranfang sind immer Horden von Erstsemestern durch die Stadt gezogen. Also nicht jetzt irgendwie zum Saufen oder sowas, sondern da hat wirklich wie jedes Studium, jeder Studiengang, da gab es immer so die höheren Semester, die haben dann immer alle Erstsemester zusammengesammelt und sind mit denen durch die Stadt gegangen und haben denen die Stadt gezeigt, was da wo ist und die Lokale und die Uni-Einrichtungen und haben denen alles erklärt und da sind zu den ersten Semesterwochen ständig jede Menge Studierendengruppen durch die Gegend gezogen. Also in Jena ist da auch eine große Kultur gewesen, aber wie erzähl das mal, wie es anderswo war, wo ihr studiert habt. Das wird uns oder mich auf jeden Fall interessieren. Was passiert, weiß ich nicht, aber mich würde es interessieren.
Wenn es dich interessiert, dann reicht's. Das interessiert mich natürlich auch.
Ja, also schreibt uns das, wie es eure Erfahrungen sind, mit der ersten Phase, wirklich in den ersten Wochen, ob ihr da gleich klargekommen seid damit oder ich habe ja auch, das ist ja bei mir und bei dir der Fall, oder auf jeden Fall bei mir, bei dir glaube ich auch, ich habe ja auch familiär überhaupt keine Erfahrung gehabt, also niemand in meiner Familie war auf der Uni, auch in der Verwandtschaft nicht wirklich, also ich habe dieses Neuland quasi für meine Familie erst frisch erschlossen. Also ich habe da wirklich auch keine Erfahrung von zu Hause gehabt und das macht es dann, glaube ich, nochmal schwieriger, als wenn du vielleicht eh schon in einem akademischen Umfeld aufwächst.
Ja. Na, meine Schwestern waren an der Uni. Das heißt, für mich war das schon ein bisschen.
Du warst das jüngste Kind, genau. Ja,
genau. Ja, aber das war für mich kein Neuland, aber es ist trotzdem. Naja, ich meine, es macht schon einen Unterschied, ne? Wenn man schon ein bisschen das Gefühl hat, ja, das ist normal, dass man das jetzt macht und da gehört man hin. Das macht schon einen Unterschied, ja. Ja,
erzählt uns eure besten Chaosgeschichten aus den ersten Studienwochen, würden uns interessieren. Und ich werde bis dahin weiter mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, irgendwann hoffentlich am südlichsten Punkt Österreichs ankommen und dann wieder nach Hause. Und ja, du wirst auch Sachen machen, nehme ich an.
Ja, genau. Also im Moment, jetzt ist es gerade so, jetzt kriege ich gerade die Katzen von meiner Schwester, die machen nämlich bei mir Urlaub. Mitte Juli für 2 Wochen. Juhu! Ich bekomme 2 Katzen. Und das wird mich jetzt gerade sehr beschäftigen, glaube ich.
Gut, dann werde ich mich um mein Rad kümmern. Du kümmerst dich um deine Katzen und wir wünschen euch auch einen schönen, spannenden Sommer und hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.